Also den Sven kannst du schon mal sagen, Elvis, der ist enterbt.
Die beste Comedy.
Oh, fang ich direkt an zu lispeln.
Ach, ja, ja. Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Er ist Jogi Löw, er ist Armin Laschet. Schichel. Er ist Angela Merkel und vieles, vieles mehr. Er ist Podcaster, Moderator und Comedian im Fernsehen, im Radio und auf der Bühne. Und ich glaube, seine bekannteste Rolle ist wohl die des Elvis Eifel. Den dürften regelmäßige Radio Essen Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit kennen. Im wahren Leben heißt mein heutiger Gast im Radio Essen Podcast Essen im Ohr Jürgen Bangert. Ich bin Fabian Schulenkopf und freue mich, dass du da bist.
Was für ein Beipackzettel. Fabian, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch, dass du da bist.
Sagst du noch? Schauen wir, was die nächste Zeit in diesem Podcast uns heute so bringt.
Ja, da hast du aber gerade alle aufgezählt.
Waren das schon
die,
alle?
Die keinen mehr interessieren. Ne?
Also, oh, das hast du jetzt gesagt.
Jogi Löw, ich habe das ja geliebt. 16 Jahre lang. Na, sicher, gut, da haben wir nicht gut gespielt. Das waren ja so Sätze, die konntest mich nachts für wecken. Ne? Oder Merkel, ich habe ja lange Merkel nicht gemacht,
ja,
weil ich immer gedacht habe, nee, da bleiben die Mundwinkel unten hängen. Und dann habe ich es dann doch irgendwie, ja, und Armin Laschet, das war ja auch nur ein kurzes, ich weiß gar nicht mehr, wie der geht, Armin. Der Armin, der hatte so ein bisschen was Rheinisches natürlich, ja, ne, auch so irgendwie. Und ja, den haben wir mal in so einer Politcomedy mitverwurstet.
Pass auf, wir hören mal rein.
Jogis Sprachnachricht.
Lieber Hansi Flick, sag mal, wie gut sind deine Kontakte noch in die FC Bayern Chefetage? Ja, ich frag nur, weil ich wurde von unserer freiwilligen Feuerwehr zu einem kleinen Kick auf unserem Ascheplatz eingeladen.
Das Kanzlerposting. Merkels Statusmeldung.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Bananenflankenliebhaber, heute hat Deutschland bereits sein zweites Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Griechenfahrt heim und wir gehen ins Halbfinale.
Rettet Deutschland. Die Profis kommen.
Mahlzeit, ihr Trantüten. Sag mal, hat sich eigentlich schon irgendwer von euch gekümmert?
Armin Laschet schreibt.
Oh Gott, was ist passiert?
Elvis ruft an.
Guten Tag.
Wir haben hier die Anmeldung bekommen, dass Sie einen Kamin bei sich installiert haben.
Ja.
Wir haben ja seit April die Verordnung, jeder Verbrennungskamin bedingt auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Für sowas müsst ihr auch erstmal Geld...
Opa, du bist so streng zu den Kindern. Du musst dich immer so griesgrämig sein. Jetzt haben wir dich hochgenommen mit dem Elvis.
Mit dem Elvis Eifel hat er mich hochgenommen, der Sven. Oh, ey. Also den Sven kannst du schon mal sagen, Elvis, der ist enterbt.
Die beste Comedy.
Fange ich direkt an zu lispeln.
Ach ja, ja. Aber kannst du eigentlich noch irgendwie beim Amt oder so anrufen?
Ja, ist ja das Gute. Wenn ich jetzt hochseriös anrufe und sage, schönen guten Tag, mein Name ist Bangert, Jürgen Bangert, dann haben sie es nicht sofort drauf. Das ist ja das Schöne, dass wir im Radio arbeiten, ja, und dass man jetzt nicht so jede Woche oder jeden Tag so sein Gesicht irgendwo in eine Kamera hält. Und wenn du dann lispelnd anrufst, dann ist der Drops schnell gelutscht, das ist klar. Ich muss mich aber manchmal auch bei seriösen Telefonaten zurückhalten, dass ich nicht damit anfange.
Veräppelst du dann aus Versehen schon die Leute manchmal?
Habe ich mal mit meinem besten Freund gemacht.
Ja, komm, die Geschichte will ich hören.
ich komme aus Willingen. Und aus dem wunderschönen Willingen, ne? Skispringen und der ganze Kram und alle fahren sie da mal hin für ein geiles Wochenende. Und dann hatte mein Kumpel, der hatte echt mal Stress mit so ein paar Türstehern, die ihn nicht kannten und nicht wussten, dass der auch wirklich Urwillinger ist, und da hatte wirklich Stress mit denen, weil er jemandem helfen wollte, der Stress mit den Türstehern hatte.
Ja.
Und hat sich dann da eingemischt und naja, wie das dann so geht. Und dann kurz drauf wollten wir einen Angelurlaub machen, ich glaube, wir wollten nach Irland oder nach Island. Und dann habe ich ihn angerufen von zu Hause und wollte eigentlich nur nochmal die Checkliste durchgehen, was wir so alles brauchen. Und während er rangeht, ist mir die Idee gekommen, ich rufe an als einer der Geschäftsführer von der Lokalität, wo er dort den Stress hatte, den ich auch so ein bisschen nachmachen kann. Und habe dann gesagt, ja, immer hier so und so, ich habe gehört, hier, da ist da Streit angefangen. Du hast dich daneben benommen und jetzt ist das auch bei mir am Schreibtisch gelandet. Und dann hat er das aber auch sofort geglaubt. Mein bester Freund, der ist Patenonkel von meinem Sohn. Das ist, wir sind ein Kopf und ein Arsch. Und der hat das komplett geglaubt. Und dann habe ich das eine Weile durchgezogen und habe das dann irgendwie aufgelöst. Also meine Frau saß daneben zu Hause, ich habe dann auf laut gemacht. Ja. Die hat sich kaputt gelacht. Und dann habe ich dann irgendwann, ich sage, hör mal, wenn du doch schon auf dem eigenen Kiez nicht klarkommst, wie willst du mit mir nach Island zum Angeln fahren? Er hat Rache geschworen. Mhm. Die steht allerdings noch aus. Also ich schlafe unruhig.
Wollte ich gerade sagen, kannst du bei sowas überhaupt noch unruhig schlafen? Ja. Wie viele Menschen hast du schon verarscht?
Also die, die ihr gehört habt, das sind gerade knapp 1500. Boah. Also es ist aber nur das, was gesendet wurde.
Und das heißt, es gibt auch welche, die nicht gesendet werden.
Ja gut, wer mich nach dem zweiten Satz erkennt oder wenn es nicht lustig ist oder wenn es jetzt überhaupt nicht gezündet hat oder wenn es einfach langweilig ist. Und ich sag mal, du kannst da auch locker den Faktor 10 bis 15, kannst du rechnen, an Telefonaten, die ich geführt habe. Alles lispelnd. Da weißt du, was die Zunge schwer werden kann. Ne? Und beiße mir selten, Gott sei Dank drauf, aber ja, es ist schon, ich verbringe viel Zeit an diesem Telefon. Nur für euch.
Wie du da hinkommst, wie du auf die Ideen kommst und so weiter, da werden wir in dieser Podcast-Folge noch drauf eingehen und drüber sprechen.
Es klingt, als käme jetzt der Werbebreak.
Nee, jetzt kommt erstmal der Steckbrief. Wir wollen dich ja natürlich als Person kennenlernen. Ja. Nicht nur als Jürgen,
als Eifel,
sondern als Jürgen Bangert.
Okay.
Das entscheide ich jetzt einfach so.
Ja.
Ich führe uns hier, geleite uns, ich nehme euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an die Hand und führe euch mal mehr, mal weniger ernst durch dieses Gespräch. Und hab jetzt schon ein paar Punkte hier, Jürgen, für dich bereitgelegt,
ja,
die du bitte wie in einem Freundebuch ausfüllst.
Okay, warte, ich mache mir auch Notizen, damit ich das hinterher gegen dich verwenden kann.
Gut, Jürgens Anwalt sitzt schon quasi neben ihm. Ich bin super nervös.
Nein, alles cool. Okay.
Dann fangen wir an.
Ich wäre bereit.
Das wird natürlich auch alles aufgenommen hier, also du kannst auch das nachher gegen mich verwenden.
Kann ich.
Kannst du. Natürlich.
Kann ich.
Vollständiger Lahme.
Das ist Jürgen Bangert.
Warum lacht man dabei so?
Na, ich habe noch einen zweiten Vornamen, aber der ist eigentlich noch uncooler als Jürgen. Ich habe mal einen Spitznamen gehabt, den fand ich wesentlich cooler als meinen zweiten Vornamen. Ich wurde als Kind Robert genannt, weil ich in sehr jungen Jahren die Mandeln rausbekam und die hatten so Taubeneigröße.
Ja.
Und als die rauskamen, war Platz im Hals und dann habe ich diese Stimme bekommen,
ja,
als Fünfjähriger. Und dann haben die alle gesagt, du klingst ja wie ein Roboter. Und dann haben sie mich Roboter genannt, als Spitzname.
Ja.
Und das war dann irgendwann zu umständlich. Dann haben sie Robert draus gemacht und dann wurde aus Robert irgendwann Robert. Und das fand ich cool. Vor allen Dingen die ganzen Mädels, die dann da so zukamen, ja, so über die Jahre. Und das, wie gesagt, es gibt heute noch genug, die da draußen rumrennen und sagen, ist er der Robert?
Ja, okay.
Nein, ist er nicht. Nein, um dem Ganzen jetzt den Glanz zu nehmen, mein zweiter Vorname neben Jürgen ist Jens. Also sagen wir mal, meine Eltern waren da sehr kreativ.
Also Jürgen Jens Bangert.
Mhm. Das war's aber dann auch.
Genannt Robert.
Oder Robert.
Robert, Entschuldigung.
Robert.
Wir Elvis. Schweifen schon wieder. Ja, jetzt bei der ersten Frage schweifen wir schon aus. Das wird kompliziert.
Ich habe dich gewarnt. Ich habe dich gewarnt.
Gut, zweiter Punkt. Geboren am
12. Dezember 1973.
In?
Korbach.
Anzahl der Ehen und der Kinder.
Anzahl der Ehen eine. Da bin ich auch sehr, 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 sehr froh drum. Und Kinder zwei.
Haustiere?
Ja, zwei Hunde. Mhm. Ein Bologneser, eine Havaneserin. Die ist letztes Jahr noch dazugekommen, die haben wir aus dem Tierschutz geholt. Die kam aus Ungarn, Straßenhund. Und ja, Madame hat sich richtig gut eingelebt. Also die beiden, die sind schon geil.
Ja, schön. Guck mal, bei Bologneser denke ich nur an Mittagessen. Aber
ich auch, aber er auch. Er heißt Floki. Er ist der verfressenste Hund der Welt. Er ist schlimmer als ein Labrador.
Aktuelle Berufsbezeichnung.
Ja, man könnte jetzt sagen Moderator, also um das Ganze ein bisschen greifbar zu machen, im Radio natürlich hier bei uns, ne? Also wenn ich dann auf Sendung bin, das ist ja so allgemein etwas, wo man was mit anfangen kann. Ansonsten, ja, Comedian, Autor, Kasperkopf.
Hat nichts gelernt. Das werden wir mal bei der Industrie- und Handelskammer, glaube ich, anmelden, Kasperkopf.
Entertainer finde ich
gut. Also
Entertainer sagt man ja nicht so gerne. Ne? So Entertainer ist ja so, da meinen die Leute ja immer, du hast irgendwie 17 Glitzerjackets im Schrank hängen. Aber im Prinzip ist es das, Unterhalter, Entertainer. Ne?
Er sitzt hier mir gegenüber im gelben Poloshirt.
So.
Ganz dezent,
ja. Ich habe gedacht, ich bringe ein bisschen Farbe mit heute. Ja.
Lieblingsspeise.
Wie lang darf der Podcast gehen?
Eine. Du musst dich auch entscheiden.
Eine Lieblings-, also ich mag gerne, wenn ich jetzt wirklich mich auf was beschränken muss, Spaghetti Bolognese oder so eine richtig geile selbstgemachte Lasagne.
Lieblingsfilm?
Lieblingsfilm. alles, wo Action drin vorkommt. Also James Bond finde ich ganz toll. 80er Jahre, diese ganzen irrsinnigen Hau-drauf-Filme da mit Sylvester Stallone. Also jetzt nicht nur Rocky und Rambo, sondern der hat ja auch so geile Dinger gemacht wie die City Cobra oder Over the Top da, wo sie da am Arm drücken sind. Top Gun. Also geilste, wenn wir es jetzt drauf beschränken, aktuell mein Lieblingsfilm, also von denen, die ich zuletzt gesehen habe, mit Sicherheit Bohemian Rhapsody und Top Gun, okay. Maverick.
Ja.
Finde ich großartig.
Und bei welchem Film musst du weinen?
Bei Maverick, am Ende. Wenn Lady Gaga anfängt zu
singen. Nein, nicht spoilern hier, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Und die in den Sonnenuntergang fliegen, mehr ist es nicht.
Okay, na gut.
Nein, das ist,
jetzt kriege ich gerade schon Gänsehaut, mein Freund.
Wirklich weinen tue ich, glaube ich, bei so Filmen nicht. Nee. Tue ich, glaube ich, nicht. Aber da war ich kurz davor bei Maverick.
Ja. Meine größte Stärke, wir sind noch im Steckbrief.
Meine größte Stärke, ich glaube, dass ich selten resigniere. Mhm. Also, dass ich eigentlich immer nach dem Motto lebe, das kriegen wir schon hin. Und bis jetzt, toi, 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 hat's immer geklappt. Also, ich bin fürchterlicher Optimist.
Und die größte Schwäche?
Ich bin fürchterlicher Optimist. In den Momenten, wo es daneben geht. Nee, also ich bin teilweise echt unorganisiert. Das ist besser geworden über die Jahre, aber das ist noch nicht da, wo es, sagen wir mal, da bin ich noch nicht im Endstadium angekommen, was meine Organisation angeht.
Mhm.
Also ich bin früher auf die Bühne gegangen und wenn meine Frau dann mit war und dann stehst du hinter der Bühne und dann ist der Moderator oder die Moderatorin, die moderieren dich an, naja, jetzt kommt er hier und macht euch lustig und hin und her. Und meine Frau fragt so 2 Minuten, bevor ich rausgehe, was spielst du denn jetzt? Was machst du denn auf der Bühne? Und ich habe wirklich ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht. Also so chaotisch bin ich mal gewesen, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe, oh, ich guck mich erstmal um und dann entscheiden wir das schon. Würde man vielleicht heute sagen, boah, unfassbar spontan. Das war, also ich war früher fürchterlich unorganisiert.
Ja, da ist der Optimist wieder, ne? Der dreht es zum Positiven.
Ja, das kriegen wir schon hin. So, ja, das ist aber leider überwiegt das bei mir so, dieses, das kriegen wir schon hin. Und dann wird es dann manchmal auch unnötig stressig. Also ich war früher zum Beispiel auch fürchterlich unpünktlich, weil ich immer gesagt habe, ja, 15 Uhr hier, da im Studio von Radio Essen, ja, wir sind schon. Und dann wäre ich vor ein paar Jahren noch 3:15 losgefahren, ja. Hoffnungslos wissend, dass ich zu spät bin. Und dann hätte ich es aber trotzdem versucht zu schaffen. Und da bin ich halt auch ein bisschen organisierter geworden und habe gesagt, nee, mach dir doch selber nicht den Stress. Also heute bereite ich mich schon gerne auf Dinge vor und es zahlt sich aus.
Macht's entspannter auch, ne?
Ja, absolut. Immer so auf brennendem Eis, das geht auch nicht.
Mhm. Gut, letzter Punkt im Steckbrief. Mein größtes Vorbild.
Boah. Sind Menschen, die gut organisiert ihre Dinge gut machen und damit sehr erfolgreich sind. Und da kannst du einige nehmen. Also wenn du jetzt so im Comedy-Bereich, finde ich zum Beispiel, gut, weil ich auch nah dran bin, Atze Schröder, grandios, wie er sein Ding macht.
War auch hier schon im Podcast?
Ja, also da stehe ich immer daneben und ziehe immer wieder den Hut. Jürgen von der Lippe ist auch so ein ewiges Vorbild für mich. Also auch in meiner Jugend schon und auch heute noch. Das ist halt auch einer, der es richtig kann, wo man einfach nur von lernen kann und sagen kann, ja, guck dir einfach an, wie der Großmeister das macht. Ansonsten Vorbilder, ja, kommt immer drauf an, wie du's guckst. Also wenn man es jetzt so aus der Comedy-Richtung sieht, dann ja, würde ich die beiden mal nennen.
Mhm. Damit würde ich jetzt den Steckbrief schon mal abschließen und fragen tatsächlich Jürgen von der Lippe zum Beispiel als Vorbild.
Ich kann den auch so ein kleines bisschen imitieren.
Du hast mit dem auch schon mal zusammen aufgetreten.
Ja.
Ne? Gut, andersherum könnte ich jetzt, glaube ich, eher fragen, mit wem standst du noch nicht zusammen vor dem Mikro oder auf der Bühne. Aber ich will erst mal wissen, wie bist du da überhaupt hingekommen? Hast du gesagt, Jürgen von der Lippe finde ich super, ich will auch Comedian werden?
Das ging noch weiter zurück. Ich bin ja Baujahr 73, das heißt, ich bin ja mit in der Zeit groß geworden. Da gab es Otto Walkes, da gab es Jürgen von der Lippe, da gab es Mike Krüger und dann gab es noch Fips Asmussen. Mhm. Dieter Hallervorden fand ich immer furchtbar albern, aber diese anderen, die waren halt so, du hattest ja nichts. Du hattest deinen Kassettenrekorder und dann hast du mal irgendwie eine Otto-Kassette oder meine Otto-Platte, die durfte dann auf der Stereoanlage von deinem Papa anhören.
Gott sei Dank, habe ich als Schallplatte noch.
Ja, ja, als Schallplatte, wir hatten die auch. Und dann habe ich wirklich die Nadel rund gewetzt und habe mir diese Programme von denen angehört und dann irgendwann kannst du ja mitsprechen. Und dann habe ich das aber auch gemacht. Und ich habe dann auch, als Kind verstehst du ja teilweise den Humor gar nicht. Vor allen Dingen, wenn der so ein kleines bisschen nach unten rutscht und so, dann weißt du ja gar nicht, wovon der da redet. Findest es aber trotzdem lustig, weil alle lachen. Weil das waren ja immer Live-Aufnahmen.
Ja.
Und dann habe ich die dann so zum Besten gegeben. Also wenn wir irgendwie so zusammensaßen, Familienfeier oder wenn wir irgendwo, bin mit meinen Eltern viel angeln gewesen auch und dann so mit anderen, so wenn du da am Diemelsee gesessen hast und hast dann da irgendwie vor Langeweile wieder einen rausgehauen, dann haben die irgendwie Spaß gehabt. Und ja. Dann hab ich angefangen so irgendwie Bugs Bunny, Daffy Duck nachzuäffen so und habe immer gedacht, Gott, ich gehe denen fürchterlich auf die Nerven. Und meine Mutter hat immer gesagt, Junge, behalt dir das bei, da kannst du später mal was mehr, kannst du Geld mit verdienen. Und ich habe überhaupt nicht begriffen, wie kann man denn mit sowas Geld verdienen? Das kann ja gar nicht sein.
Ja.
Und es gab dann irgendwann in den 90ern Jörg Knör, der im ZDF so eine sehr großartiger Parodist, großartiger Stimmparodist. Und das waren dann so die Dinge, wo du sagst, boah, geil, Harpe Kerkeling, dann natürlich damals. Das sind, muss man bei Vorbildern kann man, muss man diese Reihe erweitern, genau um diese Kollegen. Und wo du dann sagst, boah, ey, so wie die das machen, ey, das ist auch geil. Und dann wirst du aber eben tief im Sauerland groß, wo kein Radio- und Fernsehsender weit und breit ist. Und dann hat man das einfach so für sich gemacht. Und irgendwann hat mal einer gesagt, du weißt du was, ich habe nächste Woche 50. Geburtstag, erzähl doch da deine Boris Becker-Parodie mal. Mach doch das, was du jetzt hier erzählt hast an der Theke, mach das doch mal da. Kriegst 50 Mark von mir.
Ja.
Ja, und damit war der Stachel gesetzt. Und dann habe ich dann irgendwann so in den 90ern habe ich damit angefangen. Und dann hatte ich dann auch Bock mehr zu machen. Und dann gab es irgendwann dieses wunderschöne Lokalradiosystem. Und Meschede war nicht weit weg von Willingen. Und da war so eine gute halbe Stunde Autofahrt. Und dann habe ich dann irgendwann bei Radio Sauerland habe ich dann angeklopft und die haben den Fehler gemacht und haben mir die Tür aufgemacht.
Ja, und jetzt hast du es von Radio Sauerland über diverse Ausflüge und andere Umwege halt ja bis nach Oberhausen geschafft. Da ist Radio NRW.
Der Rahmenprogrammproduzent.
Ja, die machen zum Beispiel das Programm, was ihr nachts hört, hier bei Radio Essen, aber auch bei Radio Bochum bis Radio Köln. Und da bist du eben der Chef der Unterhaltungsredaktion, kann man so sagen, ne?
Ja, das so steht's quasi in meiner Signatur.
Und du machst dann eben auch sowas wie Elvis Eifel, aber auch Jovis Sprachnachricht und alles andere. Wie bist du da hingekommen? Von Radio Sauerland, vom Willingen, beziehungsweise Meschede, vors Mikrofon? Ja,
lass mich kein Pardon zitieren, mit dem Bollerwagen bin ich hier rüber gemacht. Nee, ich habe irgendwann angefangen, weil ich habe mich dann so ein bisschen in diese Stimmparodie in den frühen 90ern verliebt und habe das dann so gemacht. Und da gab's ja noch, da gab's Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher, ich habe ja seinen gelben Pulli heute an. Und dann gab's dann halt so diese ganzen, die du heute ja alle nicht mehr kennst. Und ich konnte die ganz gut. Ja, das ist immer Udo Lindenberg. Der hat's ja überlebt bisschen und ist ja immer noch hier Nummer eins. Ja, und Herbert Grönemeyer und so. Und dann habe ich damit so meine Scherzchen auf der Bühne gemacht. Irgendwann kriegte ich einen Anruf. Ich habe zu der Zeit noch zu Hause gewohnt. Ich war da tatsächlich noch in der Schule. Und dann hat mich ein Tonstudio angerufen, der saß auch im Sauerland oder macht es heute noch in Olsberg, der Uli. Und der war auf der Suche nach einem Stimmimitator. Und sein Profisprecher war krank geworden und der macht Commercials, der macht also quasi halt Werbung, läuft teilweise bei euch auch oder hier im Programm. Der macht diese Werbespots und der hat einen Kunden, der wollte irgendwie, ich weiß gar nicht, Rudi Carrell sollte da und dann Franz Beckenbauer und Harry Valerian, das ist ja der Sportmensch, der Sportkommentator. Und dann war der händeringend auf der Suche, weil es die Zeit war knapp, ob das einer kann. Und irgendwer hatte ihm dann den Tipp gegeben, ja, da in Willingen, da gibt's so einen Burschen, der macht sowas.
Da gibt's so einen Bekloppten.
Dann hat der bei uns zu Hause angerufen und meine Mutter ging ins Telefon und sagt, hör mal, Jürgen, ist für dich Studio Olsberg? Keine Ahnung. Und ich denn dann da ran. Und dadurch, dass ich ja diese Stimme, also diese recht erwachsene Stimme schon als Bursche hatte, hat er sich total wohlgefühlt, als er mir sagte, ja, Herr Bangert, ich brauche das und das und das, können Sie das? Und ich nach dem Motto, das kriegen wir schon hin.
Ja, der Optimist wieder.
Ich war damals schon so, habe ich gesagt, ja klar, mach ich, wann? Fakt ist, ich konnte nur Rudi Carrell. Ich habe Beckenbauer nie versucht vorher. Harry Valerian musste ich erstmal, ja, googeln konnte ich ja damals nicht, aber erstmal gucken, wer das ist und wie der spricht. Und dann habe ich aber erstmal gesagt, ja, mach ich. Ja, sagt er, ist doch super. Ich sag, wann brauchen Sie das denn? Ja, morgen. Ich so, ach du Scheiß. Und dann, ja, ich sage, ich habe ein Problem, mein Auto ist kaputt, den hatte ich 3 Tage vorher kaputt gefahren. Ja, das ist kein Problem, ich hole sie ab. Und dann kam der am nächsten Tag mit so einem Audi vorgefahren und klingelt bei uns und ich mach die Tür auf, so ein kleiner, dicker Junge. Und dann habe ich gesehen und dann sagte er, ja, ich wollte den Jürgen Bangert holen. Ja, ich sagte, ich bin's. Und dann habe ich so diese Enttäuschung aus seinem Gesicht fallen sehen, wo du wirklich auf der Stirn lesen konntest, ich dachte, ich hab's mit einem Profi zu tun. Und ich habe dann den ganzen Abend vorher, habe ich mir die Videokassetten von meinem Vater mit aktuellem Sportstudio alle reingezogen, um zu gucken, wie Beckenbauer. Heute würdest du einfach YouTube-Video anmachen und sagen, ja gut, der sicherlich, ja klar, ja, der Schabababa. Und ich habe das dann geübt, so gut wie ich es konnte. Beckenbauer konnte ich anbieten, der Rudi Carrell, oder es kann auch sein, dass Boris Becker war, aber einen, den ich richtig gut konnte, der stand. Und dann habe ich nur die ganze Fahrt überlegt, wie red ich ihm diesen Harry Valerian aus? Und dann sind wir dahin und der Kunde saß da und du merktest, er hatte so einen Stress, weil er sagte, ich kann doch, der Kunde ist da, ich kann dem doch jetzt nicht so einen Burschen. Und dann, aber der Kunde war aber top, der war super drauf, der machte, glaube ich, war so für ein Bäderstudio oder so. Und dann habe ich erstmal das, was ich auch immer kann, das ist auch so ein Talent, erstmal gute Stimmung machen. Und dann habe ich mit dem Kunden da und ach und hin und her und habe dir mal so die Dinger, die ich gut kann, die wirklich gut konnte, erstmal so um die Ohren gehauen. Und der war total begeistert. Und irgendwann merkte ich auch, wie Uli sich entspannte, wo er sagt, okay, der Kunde findet den cool, den Burschen. Und dann habe ich nur gesagt, ich sei jetzt aber ganz im Ernst, Harry Valerian. Ey, da kannst du auch nichts mehr machen. Ich sag, wunderbar. Und dann hat er gesagt, ja, am liebsten hätte ich ja auch Eddie Murphy. Ja, ich sag, das kriegen wir hin. Und dann haben wir dann diese Swimmingpool-Szene aus Die Glücksritter, wo sie ihn in den Whirlpool setzen und sagen, mit Blasen, Sir. Ich lasse mir von keinem von euch einblasen. Und dann habe ich ihm das so vorgetanzt. Und der Kunde fand das großartig. Sagte, aufnehmen, machen wir. Und dann haben die einen Werbespot daraus gemacht. Gab dann hinterher von der Redaktion, glaube ich, einen auf den Deckel dafür. War aber nicht mein Problem. Und so bin ich dann halt in ein Studio gekommen. Und über diese Sprecherei, über die Commercials, habe ich dann auch Kontakt zur Redaktion im Sauerland bekommen. Und dann irgendwann sagten sie, weißt du was, wir bräuchten mal so einen verrückten jungen Moderator. Wir haben hier eine Musiksendung und ist ein Patronat drauf und da brauchen wir mal eine frische Stimme. Und so habe ich dann meine ersten Sendungen gemacht. Mhm. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann so das System begriffen, mitgekriegt. Auch in Oberhausen gibt's da noch so eine Zentrale, wie du so schön sagst. Die haben eine Comedy-Redaktion. Ey, da musst du doch hin. Und dann habe ich denen ein Demo von mir geschickt und dann haben die mich eingeladen und die haben mich bis heute am Hals.
Da hast du auch schon so viele kennengelernt, ne? Micky Beisenherz, mit dem hast du da schon zusammengearbeitet. Matze Knob, den man auch als Super Ritchie oder so kennt.
Grüße gehen raus an meinen Micky.
Mit Lisa Feller hast du einen Podcast gemacht. Du warst auf Tour. Warst bei der RTL Comedy Nacht, Freitagnacht News, hast du co-moderiert.
Ja.
Wem bist du da sonst noch so über den Weg gelaufen?
Wenn du die Möglichkeit hast, ja da mal reinzuschnuppern, dann triffst du die ja alle. Also das ist ja bei der RTL Comedy Nacht, Produzent war Hugo Egon Balder. Und wenn du denn dann da rumläufst in den Studios, du triffst die ja alle. Und du kennst die ja dann auch alle. Und dann sieht man sich auf dem Comedy-Preis und ich habe nie einen gekriegt, wofür auch. Aber die Party war immer gut und auf den Partys hat man immer schön zusammen gesoffen. Also wenn du das Glück hast, da mal reinschnuppern zu können, dann stellst du fest, die sind auch alle, also ziemlich alle, sind ziemlich cool. Und dann macht's auch wieder Spaß.
Wie sind die denn so hinter der Bühne, Backstage?
Ja, sind ja auch nur Menschen. Die wollen auch bei so einer Veranstaltung wie ein Comedy-Preis. Da hat jeder dieselbe Frage im Kopf. Wie lange dauert der Scheiß hier noch? Wann können wir endlich auf die Aftershow-Party? Da geht's ja erst richtig los.
Und da knallen dann so richtig die Korken? Oder wie ist das dann auf so einer Aftershow-Party?
Ja. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich glaube, heute ist das alles nicht mehr so. Aber damals so zu der Zeit, so Anfang des Jahrtausends, das war, da braucht sie kein Hotelzimmer mieten. Das hätte sich nicht gelohnt. Also das Hotel, wenn man dann Feierabend gemacht hat, dann konntest du ins Taxi steigen, nach Hause fahren.
Ja, will ich natürlich jetzt hier die wildesten Rock'n'Roll-Geschichten hören.
Die habe ich alle vergessen. Ich möchte, dass alle, die da waren, meine Freunde bleiben.
Also wer noch was weiß, war nicht richtig dabei, meinst du?
Nein, teilweise ist es wirklich so. Wir haben dann Wir haben dann irgendwann bei dieser Aftershow-Party vom Comedy-Preis, haben wir dann so im kleinen Kern, Atze war damals so der Anstifter, haben wir uns dann irgendwann immer leise verabschiedet und sind in Savoy, in Köln, wo die ja alle gewohnt haben. Mhm. Und da wohnen ja immer die Stars. Und dann haben wir da einfach weiter gefeiert, so im kleineren Kreis, gemütlicher. Und das machte dann aber auch irgendwann die Runde. Und es war am Ende wirklich so, dass man nach dem Drehschluss, also wenn die Aufzeichnungen rum waren, dann ist die Hälfte schon ins Auto gestiegen und direkt ins Savoy gefahren und gar nicht mehr auf der eigentlichen Aftershow-Party geblieben. Also das hat sich dann irgendwann fast komplett ins Savoy verlagert. Und ja, da wurde es uns da auch schon wieder zu voll.
Okay, also hast du quasi so den Geheimtipp initiiert?
Nee, ich nicht. Das war alles Atze, der Rock'n'Roller.
Ah, klar. Na gut.
Ich war nur Mitläufer.
Aber du gehörtest dann schon zum Inner Circle.
Ja, aber ich, ganz ehrlich, ich bin da immer mit leuchtenden Augen rumgelaufen, als kleines Licht und hab mich einfach gefreut, dass man mitspielen durfte.
Was macht denn für dich einen guten Comedian aus?
Wenn, also, wie wir immer sagen, ab und zu ein Gag hilft.
Ich würde ja sogar jetzt sagen,
das ist ja heutzutage, wenn du dir anguckst, viele Comedians oder junge Nachwuchs-Comedians gehen heute mit einer unfassbar stabilen Haltung auf die Bühne, aber wo du dann einfach sagst, ja, so ab und zu ein Gag, ab und zu ein Gag. Also das hat alles unfassbar viel Tiefgang, das hat unfassbar viel Gewicht und Haltung und alles, aber manchmal sagst du, ja, jetzt mal so ein Gag, wäre schön.
Also meinst du manchmal einfach mehr Quatsch?
Comedy halt, ne? Ja. Also, weil früher hast du das den Kabarettisten überlassen und irgendwann hat man dann, glaube ich, irgendwie gesagt, nee, ich muss halt auch mehr transportieren als nur Lacher. Und wenn du dann sagst, ja, guck dir die richtig guten Großen an, die sind immer drauf bedacht, ja, die haben auch Haltung, natürlich, klar, ohne Haltung geht's ja auch nicht. Aber also ich bin immer begeistert, für mich ist ein guter Comedian jemand, wo ich lachen kann. Mehr braucht's da nicht.
Aber was ist denn dann so das Geheimrezept für einen guten Witz?
Dass er dich überrascht, dass du den nicht kommen siehst. Mhm. Also das ist ja für jemanden, der sich jetzt auch im Unterhaltungsbereich bewegt, ist das ja noch schwieriger, einen Witz nicht kommen zu sehen oder einen Gag nicht kommen zu sehen. Mhm. Weil du ja automatisch, jeder denkt ja mit, wenn du einen Film guckst, dann denkst du ja auch die Handlung irgendwie vor und sagst, okay, wo kann das jetzt hingehen und ach, kriegt er sie nicht oder wie auch immer. Der Kopf arbeitet ja mit, auch beim Publikum.
Ja.
Und das dann hinzukriegen, dann doch mal irgendwie so eine Ausfahrt zu nehmen, die man nicht kommen sieht.
Ja.
Das ist natürlich, wenn du selber Comedy machst und selber so schräg denkst, ist es natürlich noch schwieriger, den Gag nicht kommen zu sehen. Und ich liebe genau diese Kolleginnen und Kollegen, die das hinkriegen, dass selbst einer, der sich damit befasst, sagt, das Ding habe ich nicht kommen sehen. Und das finde ich richtig lustig.
Kannst du noch lachen?
Ja, gerne.
Über Comedy?
Ja, weil man muss da auch nicht so eine Wissenschaft draus machen. Also wenn ich mich jetzt irgendwie hinsetze oder wir im Fernsehen was angucken oder wenn ich irgendwie ich war letztens bei Luke Mockridge im neuen Programm. Ist ja wieder auf Tour und ich freue mich da sehr drüber. Und wir waren in Münster und haben uns das neue Programm Trippy heißt es angeguckt. Das war so lustig. Und dann sitzen wir da, meine Frau dabei, meine Tochter dabei, die hat ihren Freund noch mitgenommen und wir sitzen da mit vier Mann und lachen wirklich uns die Augen nass. Mhm. Und wo du sagst, guck mal, da sitzen zwei Generationen, auch da in der gesamten Halle, also mehrere Generationen, die alle Spaß haben. Und wenn dann ein Künstler das schafft, mal diese Altersgruppe so richtig rauszukitzeln und dann die andere Altersgruppe mitzubedienen. Und da habe ich herzlich gelacht an dem Abend.
Apropos Generation, hat sich, also du machst es jetzt ja auch nicht erst seit gestern, hat sich der Humor gewandelt in der Zeit, in der du das machst?
Jetzt wird's aber wissenschaftlich.
Nein, nicht wissenschaftlich. Nee, lass mal rein subjektiv, aus deiner Wahrnehmung.
Ich versuche dir die Frage so zu beantworten. Ich gucke ja ab und zu mal so durch das Elvis Eifel Archiv.
Ja, ja.
Ne, weil es klappt ja auch nicht jeder Anruf und ja, manchmal kannst du so ein paar Folgen auf Vorlauf produzieren, dann hast du mal so 2, 3 da liegen und kannst sagen, wenn mal was nicht klappt, habe ich noch und hin und her, aber dieser Vorlauf ist auch irgendwann weg. Das geht relativ schnell, wenn man in der Staffel wieder startet. Und dann produzierst du halt jeden Tag und guckst, dass irgendwas bei rauskommt. Und dann kommt es aber auch vor, dass das nicht gelingt, weil ich 3, 4 Stunden im Studio sitze und die Nummern verschieße und die Leute mich erkennen oder sonst nichts rauskommt. Und dann guckt man ja auch regelmäßig mal so durchs Archiv, weil wir möchten ja am nächsten Tag auch den Elvis wieder hören. Und dann guckt man mal, Mensch, habe ich noch irgendwie eine schöne Folge, die man vielleicht auch mit etwas Abstand nochmal anders schneiden kann. Also ich höre mir teilweise Rohmaterial durch und sage, boah, würde ich heute ganz anders ausproduzieren als vor 10 Jahren oder so. Und da stolper ich dann immer mal über Dinge, die sind 10 Jahre alt oder 8 Jahre alt, wo ich dann sage, boah, das könntest du heute nicht mehr machen. Ich habe letzten Sommer hatten wir so ein paar Sachen für die Sommerferien als Sommerspecial rausgesucht. Da war so eine Nummer, da habe ich im Freibad angerufen, habe gesagt, ja, hier meine Frau, die geht ja gerne bei Ihnen schwimmen. Und die meint ja auch, sie wäre eine Heidi Klum und dass sie der mal Schwimmbadverbot erteilen. Tun sie es auf eigenem Interesse. Und hab dann quasi so ein bisschen quasi über Elvis Eifels Frau hergelästert, von wegen mit Orangenhaut, mit ganzen Früchten und hin und her. Ey, das war vor 10 Jahren, fanden die das alle richtig lustig. Ja. Wenn ich diese Folge heute nochmal auf die Menschheit loslassen würde, ich glaube, da würde ich aber richtig Fanpost kriegen. Und zwar von allen Seiten. Und da habe ich dann selber gesagt, okay, das Ding, das löschen wir mal direkt raus, dass das bloß nicht nochmal einer sendet. Also wenn du von daher guckst, sind wir empfindlicher geworden, sind wir korrekter geworden, hat sich das gewandelt. Ich war nie ein Freund von irgendwie Humor untenrum oder auch anderen Dingen, also so Tabubruch oder so, das ist für mich jetzt nicht die Kunst, nur um irgendwie zu provozieren. Da stehe ich gar nicht drauf. Aber selbst die Dinge, die ich vor 10, 12 Jahren noch ohne Probleme machen konnte, wo man dann gesagt hat, das ist aber eine böse Folge, das geht heute nicht mehr und das ist auch in Ordnung so. Von daher glaube ich, ja, es ist aber auch ganz gut, dass man sich da auch in diesem Bereich immer mal wieder überprüft und sagt, okay, muss ich diesen Gag jetzt bringen oder ist es der einfachste Weg, um irgendwas zu provozieren oder wie auch immer, weil du kriegst das auf der Bühne teilweise oder was heißt teilweise, da kriegst du es sofort mit, dann haust du so ein Ding raus und wunderst dich, wie leer das im Saal sein kann oder wie ruhig das sein kann und wenn du Pech hast, ist leer, ja. Und das, ach, die blutige Nase muss man sich nicht holen.
Hast du schon mal so einen Fehltritt gelandet?
Ach, da bin ich viel zu anständig für, da bin ich viel zu lieb für, zu harmlos auch. Ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt nicht so ein bekannter Stand-Upper geworden bin in meinem Leben wie andere, die da wesentlich mehr auf die Pauke gehauen haben. Aber wenn du jetzt mal so einen Ingo Appelt nimmst, Shoutout Ingo, der ja in den 90ern schon ein Star war, als andere gerade angefangen haben, der natürlich da auch für eine gewisse Härte bekannt war, der auch richtig vom Leder gezogen hat und der das auch machen konnte, der ist ja auch, sagen wir mal, friedlicher geworden. Und ja, das muss man ja nicht nacheifern. Und auch das geht mir ja nicht alleine so, sondern ich glaube, jeder, der auf der Bühne unterwegs ist, der überlegt sich ja auch, ja, ich möchte auch von der Bühne gehen und die Leute sagen auch, schade, dass er weg ist und nicht Gott sei Dank. Mhm. Also von daher so richtig mal so ein Fauxpas oder so ein Ding, wo ich mich hinterher für schämen musste. Also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ein Gag nicht funktioniert und keiner lacht. Mhm. Also ich glaube, die andere Gefahr besteht bei mir nicht.
Ja. Spielst du die Gags-Probe?
Du musst irgendwem damit auf den Sack gehen vorher.
Wer ist das?
Irgendwer muss da durch. Ja, ich mache das ja nicht mit Ankündigung, sondern wenn ich jetzt wieder so eine Idee habe oder irgendwie, dann probiere ich das im Alltag, quasi das Thema dahin zu lenken und oder das Gespräch in die Richtung zu lenken und dann tust du mal einen raus. Mhm. Und dann guckst du mal, ob der irgendwas macht mit den Leuten, mit denen du gerade redest. Und dann ist es aber auch so, dass man teilweise, wenn man sagt, so die Nummer, ich glaube da jetzt dran und ich will die auch runterhaben und dann musst du sie ja auch rehearseln. Du musst das Ding ja irgendwie rund machen und dafür helfen Autofahrten.
Ah,
Entweder sagst du es dir selber, erzählst du es dir selber laut und du musst es auch laut tun. Oder ich habe das dann auch schon gemacht, wenn das ein bisschen schneller gehen muss. Ich bin ins Studio gegangen, habe das einfach für mich mal vor dem Mikrofon performt aufgenommen und dann haust du es dir aufs Handy oder in den MP3-Player und hörst dir das mal selber an und sagst, kann man das so machen, kann man das so nicht machen.
Das heißt also, Autofahrten zur Arbeit sind schon mal Übungszeiten?
Willst du nicht nebensitzen?
Also wäre schon mal spannend, ein verstecktes Mikrofon in deinem Armaturenbrett unterzubringen.
Ja, sie würden mich einweisen, wenn es einer mitkriegt, die würden sagen, was führt er da für Selbstgespräche? Aber das ist ja dann, in dem Moment ist das ja keine tote Zeit mehr. Auf dem Weg zur Veranstaltung einfach nochmal kurz das, was du dir vorgenommen hast, üben.
Deine
Fußballer trainieren auch.
Ja, aber nicht während der Fahrt.
Ja, ich hoffe nicht. Aber die haben ja ein wunderschönes Trainingsgelände, ja. Mit klimatisierten Räumen, teilweise klimatisierte Stadien. Ja,
auch das. Aber es kann auch passieren, dass ich stehe mit dir an der Kaffeemaschine und du erzählst mir irgendwas. Und ein paar Tage später höre ich das dann entweder bei einem Elvis Eifel zum Beispiel oder in einem anderen Comedy-Format oder auf der Bühne oder so.
Ja, oder weil vielleicht in dem Moment irgendwas entsteht. Dass du in dem Moment irgendwas sagst, wo ich sage, oh Mensch, speicher das mal ab. Mhm. Besser ist, man schreibt es auf, weil dieses Abspeichern, oh, da kannst du einen draus machen, das ist in 10 Minuten weg und kommt nie wieder.
Ja.
Und das ist halt genau das Ding, ne? Also so entsteht ja auch, oder so sind die besten Sachen von Elvis Eifel entstanden, wo du was mitbekommen hast, jetzt wo unsere Hörerinnen und Hörer mir diese Dinge ja auch gerne schreiben, bist du ja auch gut, kannst du dich gut präparieren. Aber auch wenn ich mal so irgendwo was sehe, dass jemandem was passiert oder wo du jetzt sagst, also nichts Schlimmes, aber wo du einen draus machen kannst, dann merke ich mir das und dann lasse ich ein bisschen Gras drüber wachsen und dann nehme ich Anlauf und dann greife ich an. Mein Nachbar, Fahrlehrer, der hatte, das war ein fürchterlich heißer Sommertag und irgendwie fuhr bei uns an den Häusern, fuhr ein Junge mit dem Fahrrad vorbei und er hatte sich gerade irgendwie so eine Disco-Kugel gekauft für sein Zimmer und freute sich und es war fürchterlich heiß und der kriegte so einen leichten Schwächeanfall und ist dann mit dem Fahrrad erstmal an dem nagelneuen Fahrschulwagen her, Spiegel abgerissen dran her und meine Frau und unsere Nachbarin haben sich dann um den gekümmert erstmal. Immer was zu trinken angeboten und jetzt hat er den Schaden da verursacht und dann hat er auch seine Nummer dagelassen und wie er heißt und dann komme ich nach Hause und die beiden erzählen mir das und ich so, okay, lass mal auf den Zettel gucken, da habe ich mir nur den Namen gemerkt und dann habe ich so einen Tag gewartet und dann habe ich dann quasi meinen Nachbarn angerufen und habe so getan, als wäre ich der Vater und habe dem dann gesagt, ja, sie haben ja meinen Jungen vom Rad geholt. Sie haben ja meinen Jungen mit dem Fahrrad angefahren. Ja. Und mehr brauchte ich auch gar nicht mehr machen, weil dann zündete der so dermaßen durch. Und das ist so wirklich eine meiner Highlight-Folgen, die ich je gemacht habe, weil der hat es nicht bis zum Schluss nicht gerafft. Und ist so sauer, weil ich immer gesagt habe, ja, aber Sie haben noch meinen Jungen angefahren. Weil das war ein geparktes Auto.
Ja.
Er selber war gar nicht in der Nähe. Und dann habe ich das aufgelöst und er hat mir Rache geschworen. Und er hat Wort gehalten, weil ich habe halbes Jahr später bei ihm den Motorradführerschein gemacht.
Aha.
Und ich sag mal so, meine Fahrprüfung war kein Spaß. Dann komme ich dahin und ich habe mit einem Kumpel zusammen die Prüfung gemacht. Und dann war der zu ihm total nett. Und mich hat der schon am stehenden Motorrad rasiert. Und Prüfungssituation, da ist nichts mehr vom coolen Elvis übrig oder so.
Da wird er doch nervös.
Da bin er da geht er doch. Und dann hat er mich so Dinge gefragt an dem Motorrad, wo wir nie drüber gesprochen hatten. Und dann sollte ich die Reifengröße, ob die richtigen Reifen auf dem Motorrad waren, habe ich gesagt, ja, es ist ein Fahrschulmotorrad, da werden wohl die richtigen Reifen drauf sein. Und dann hatte ich bei ihm ganz verloren, also noch so eine blöde Antwort und ich könnte sofort nach Hause gehen. Und dann musste mein Kumpel zuerst fahren und ich saß dann mit meinem Fahrprüfer und Lehrer im Auto und der hat die ganze Zeit über meinen Kumpel auf dem Motorrad in einer Art und Weise abgelästert, die schon wirklich menschenverachtend war. Und da habe ich nur gedacht, boah, das ist so ein Arschloch. Und das war natürlich alles nur für mich und meine Ohren. Sie haben es ihm dann hinterher gesagt, weil die wussten, wenn wir den vorher einweihen, dann sickert das durch, weil der kann das nicht für sich behalten.
Ja.
Und dann wurde ja dann irgendwann gewechselt und ich musste auf das Motorrad und mein Kumpel und ich, wir haben uns nur kurz angeguckt, da sagte er, wie guckst du denn? Ey, der hat gerade Dinge über dich gesagt. Ich sagte, das glaubst du gar nicht. Der wollte dich dreimal durchfallen lassen, weil er sagte, so, jetzt lasse ich ihn rechts abbiegen, da kommt eine rote Ampel, ist der Dicke durchgefallen. Und ich musste mit diesem Gefühl aufs Motorrad und dann fing es an zu regnen. Fahrlehrer hat gesagt, wenn es regnet bei der Motorradprüfung, dann kürzen die das ab. habe ich gesagt, super, super, let it rain, let it rain. Und der hat aber nochmal Nachschlag gegeben. Also ich bin da irgendwie über eine Stunde bin ich gefahren und der Fahrlehrer, der hat das natürlich erstmal aufgeklärt, auch meinem Kumpel gegenüber, und dann hat er gesagt, ey, jetzt regnet das. Können wir den Scheiß mit dem durchziehen? Und er hat gesagt, du, der kann wirklich gut fahren, mach dir keine Sorgen, der kann das und wir können es durchziehen. Und ich war so sauer unterm Helm, der ist fast weggeplatzt. Und dann kamen wir irgendwann zurück zum Ausgangsort und dann fahre ich da so hin, klatschnass. Also es war, ich hatte keinen Bock mehr auf Motorradfahren. Und ich mache das Visier hoch, der Typ macht die Türe auf, die Beifahrertüre, guckt mich an und sagt, ja, Herr Bangert, so sehen Verlierer aus. Und ich so, nein, das Sie sagen mir jetzt nicht, dass ich durchgefallen bin. Ja, sagt er, was soll ich denn sagen? Das tut mir leid, aber ja, muss Ihnen leider sagen. Und dann hat er es aufgelöst mit dem Satz, Sie müssen ab morgen ohne Ihren Fahrlehrer auskommen. Und in dem Moment, der Fahrlehrer, der mag nur noch mit dem Handy und mit der Kamera mein dummes Gesicht am Fotografieren. Also der hat's mir wirklich heimgezahlt. Ich war dann sehr erleichtert und ich wusste in dem Moment auch, wie fühlen sich diese Menschen, die ich da jeden Tag lispelnd am Telefon in die Mangel nehme. Und das war mal eine heilsame Erfahrung.
Ja, wie wir am Anfang gerade schon gehört haben, ne? Du bist jetzt enterbt, ne? Ja. Wie ist das so, wenn man mitkriegt, jo, da wird jetzt hier gerade jemand veräppelt und seit einigen Folgen schaltest du die Veräppelnden, ja, die Idee, ja, geben, und die veräppelt werden, schaltest du dann ja auch zusammen, ne? Ist das so ein Gemeinschaftsgefühl dann auch?
Das ist genau das, worum es geht. Ich habe ja den Anstifter oder die Anstifterin,
ja,
auch während des Telefonats schon mit in der Leitung. Die können das mithören. Ich mache die so leise, dass die auch lachen können, wenn es lustig ist. Das heißt, das Opfer hört nichts davon. Und die kriegen aber das gesamte Gespräch mit. Und denn, wenn wir es auflösen, ziehe ich die laut und dann kommt quasi der Ehemann oder die Ehefrau oder der Kollege dazu und kann sich einmischen. Ich briefe die vorher auch dementsprechend. Und dann ist es genau das, dieses, ich bin dann halt nicht alleine der dich veräppelt hat, sondern es ist dann dein bester Kumpel oder deine Frau auch noch dabei und das sorgt am Ende immer für schöne Szenen. Mhm. Ja, manchmal beleidigen die sich aufs Äußerste, wo ich dann sage, okay, habt ihr ja gesagt, dann lassen wir es auch drin. Und das ist auf jeden Fall immer so ein versöhnlicher Abschluss. Ich glaube, dass das auch ein Teil dazu beiträgt, dass Elvis Eifel immer noch gern gehört wird.
Aber geht auch das mal daneben?
Haben wir schon gehabt, das passiert.
Habe ich aber noch nie gehört.
Das kriegt ihr dann auch in der Regel nicht zu hören, weil wenn derjenige dann also wirklich auch sich auf den Schlips getreten fühlt, dann kriegst du es auch, dann kriegst du auch die Freigabe fürs Radio in der Regel nicht. Ne? Also wenn dann wirklich jemand sauer ist auf mich und auch auf den, der angestiftet hat, dann kannst du das unter dir, kannst du das wieder regeln und sagen, okay, komm, wir haben gedacht, es ist lustig. Das ist ganz, 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 ganz selten, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Mhm. Aber dann kannst du auch nichts damit machen. Dann wird's sofort gelöscht, ja, damit nicht irgendwie doch noch was passiert. Ich meld mich dann hinterher schon nochmal. Also ja, man muss sich ja immer vorstellen, wenn dann ein oder wenn jemand auflegt und willst da gerade noch den lustigen Elvis machen und dann reicht's demjenigen und der legt auf. Mhm. Dann wird er auch nicht mehr ans Telefon gehen. Dann ist es gut, wenn natürlich derjenige, der das Ganze mit angezettelt hat, einen Kontakt hat und kann, mhm, da anrufen. So haben wir zum Beispiel auch schon Geschichten gerettet, die ich sonst in die Tonne geschmissen hätte, mhm, und die dann ja auch richtig schön waren.
Das ist es, wenn du dann nicht erkannt wirst. Aber es gibt auch die Situation, dass du relativ früh erkannt wirst.
Ja, ne? Ja. Habe ich jetzt wieder gehabt, jemand nach dem zweiten Satz. Aber das ist ja, wenn du dann lispelnd anrufst. Und am schlimmsten ist natürlich, wenn ich noch sage, ja, Eifel hier, ich stecke da ein bisschen in der Bretagne und so, dann kannst du es sein lassen. Dann ja, nach dem zweiten Satz, also nach 20 Jahren, haben sie das drauf.
Sind halt schon auch so deine Standards, ne?
Ja. Das mit der Bretagne, das sage ich schon lange nicht mehr, weil das ist, dann bist du sofort verraten. Manchmal ist es so im Gespräch. Und galoppiere ich dann da los und dann trauen sie sich nicht, den Gedanken richtig auszusprechen. Dann haben sie schon den Gedanken, boah, das hört sich hier an wie versteckte Kamera oder das hört sich hier an, als wäre ich bei Elvis Eifel.
Ja.
Und dann merkst du aber, ich merke dann schon so dran, yeah, haben sie dich? Dann kriege ich die vielleicht nochmal eingefangen, so dass sie den Gedanken nicht weiterspinnen und dann löse ich es aber kurz drauf auf. Und manchmal sage ich es auch dann einfach, ja, es könnte dran liegen, dass ich es bin.
Ja.
Also da gibt's also wirklich von jeder Eskalationsstufe gibt's da was.
Macht dir das Spaß?
Ja, diebischen. Es ist natürlich immer so ein bisschen, wenn du sagst, okay, ich will so jeden Tag auch eine Folge produzieren und ich will auch jeden Tag was Frisches machen, ist auch ein Druck dahinter. also einfach, deswegen muss ich auch dann irgendwann mal Pausen davon haben. Also es wird auch dieses Jahr wieder eine Sommerpause geben, jetzt im Mai Elvis Eifel 20 Jahre und wir werden Pfingsten machen wir ein großes Comedy Special lang und lustig und da wird auch Elvis mit tollen Sachen aus 20 Jahren nochmal gefeiert und also ist vielleicht auch der Grund dafür, dass er 20 Jahre irgendwie auch funktioniert.
Gut. Elvis ist ja nur ein Teil von dir. Ja. Jetzt möchte ich einen zweiten Teil in kurzen Abschnitt machen, und zwar mit Entscheidungsfragen.
Okay.
Ich gebe dir zwei Vorschläge, du antwortest schnell, ja?
Warte, ich muss mich konzentrieren.
Gut.
Ich muss in mich gehen, damit ich spontan antworten kann.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Buch oder Podcast?
Podcast.
Radio oder Fernsehen?
Radio und auch Fernsehen.
Mario Barth oder Dieter Nuhr?
Mario Barth.
Dieter Krebs oder Heinz Erhardt?
Dieter Krebs.
Live oder im Studio?
Live noch lieber als im Studio.
Na, guck, das ist doch eine wunderbare Überleitung. Da kannst du dich doch freuen aufs Comedy Camp, oder?
Das tue ich auch. Das tue ich absolut.
Da bist du nämlich live auf der Bühne. Erzähl mal, was ist dieses Comedy Camp?
Dieses Comedy Camp ist irgendwann mal entstanden. Ich weiß gar nicht, das ist auch, das war über 20 Jahre auch schon her, ne? Oder als kleine Mixed Show. Meistens war es so, dass wir das irgendwo in irgendwelchen Autohäusern gemacht haben, also so ganz am Anfang, dass dann Kunde XY hier bei uns in der Marketing gesagt hat, Mensch, ich hätte gern Bock auf eine schöne Veranstaltung zum Firmenjubiläum. Und dann haben wir dann, so waren die Anfänge. Damals mit Ausbilder Schmidt, da hieß das im ersten Jahr, hieß das sogar Comedy Manöver. Und dann irgendwann hatte ich so diese Vision oder diesen irren Wunsch zu sagen, ich möchte gerne in geilen großen Theaterhäusern auftreten und das auch noch mit Starbesetzung aus der allerersten Riege. Und dann habe ich das unserer Geschäftsführung mal so präsentiert und habe gesagt, das wäre für mich so ein Comedy Camp 2.0 und so möchte ich auftreten. Und ich habe dann so diesen Next Step gesucht und habe gesagt, boah, wie geil wäre das denn? Wirklich mal hier so eine Lichtburg voll mit Menschen und dann auf der Bühne und dann hast du einen Atze Schröder da oder einen Paul Panzer oder einen Jürgen von der Lippe oder wie sie alle heißen, die da auch wirklich von der Champions League bei uns auftreten. Und dann bekam ich ein müdes Lächeln und dann hieß das so, wie willst du das finanzieren? Und dann habe ich gesagt, ja, da müssen wir uns ein paar Gedanken drum machen. Und es ist ja traditionell so, dass die Ticketpreise beim Comedy Camp, die sind ja sehr, sehr moderat. Und wir haben das aber geschafft. Wir haben Wege gefunden, sowas auf die Beine zu stellen. Und die Geschäftsführung hat damals gesagt, okay, du hast genau einen Versuch. Wenn das in die Buchse geht, dann reden wir nie wieder darüber. Da habe ich dann auch zum ersten Mal gemerkt, wie schön das ist, wenn man in dieser Unterhaltungsbranche auch schon eine Weile mitspielen darf und auch Leute kennt und auch wirklich nicht nur so Lippenbekenntnisse, wir müssen mal was miteinander machen, das ist ja so der meistgesagte Satz in dieser Branche, sondern dass man offenbar auch irgendwie so ein bisschen da angekommen ist, dass man dann Kolleginnen und Kollegen auch ansprechen kann und sagt, Mensch, ich habe eine Idee und die sagen, das ist doch total geil. Im Gegenteil, dass sie noch sagen, du musst viel größer denken. Und so ist das Comedy Camp entstanden.
Und du hast schon so einige Namen eben gerade schon genannt, die du da zusammengetrommelt hast. Dieses Jahr sind Abdel Karim ist dabei, Jan van Weide, Frank Fischer.
Genau, weil das Comedy Camp lebt natürlich nicht nur von den Stars aus der ersten Reihe, sondern gerade die lieben Kolleginnen, Kollegen, die auf dem aufsteigenden Ast sind. Jan van Weide, sprichst du gerade an, Abdel Karim, die waren jetzt beide auch bei LOL dabei.
Ja.
Und sind natürlich da jetzt auch nochmal, weil es ja auch gerne geguckt wird, auch nochmal viel mehr auf der Platte bei den Leuten. Frank Fischer sowieso, der ist seit Jahren, er ist ja mehr, also er wird ja so als Kabarettist quasi gehandelt. Ich finde, der ist mehr Comedian als viele andere. Da haben wir so viele auch junge Nachwuchskünstlerinnen, Künstler über die Jahre für uns entdeckt, die abgeräumt haben bei so einem Comedy Camp, wo du sagst, okay, klar hast du den Headliner dabei, klar hast du den Bangert und den Eifel als Host dabei, aber dann kommen da zwischendurch mal Leute, die den Saal wirklich sowas von im Griff haben und abfackeln, wo du einfach nur sagst, ja, das ist das Comedy Camp.
Dieses Jahr 2023, 16. Juni, ist Open Air an der Grünen Mitte hier in Essen an der Funke-Zentrale. Hoffen wir, dass das Wetter da gut bleibt.
Ich werde beharrlich mein Tellerchen leer essen, dass es an mir nicht scheitern soll.
Das ist die Open-Air-Saison.
Ja, wenn nicht, müssen wir dann irgendwie was drüber spannen. Es gibt doch diese riesigen Fallschirme, die man so, weißt du, stellt einer so einen
Kranwagen. Macht die Feuerwehr ganz gerne. Ja.
So, ja, so ein
Schützenfest oder so.
Müssen wir vielleicht, vielleicht investierst du mal in so einen Anruf. Ich habe mal ein Ding erlebt, das war irgendwo in Münster. Auch so ein richtig geiles Open-Air-Veranstaltung, also auch sehr tradiert schon und die Leute, also du weißt, da wird's voll. Und dann steige ich da aus dem Auto aus und die 5 Meter vom Auto bis ins Gebäude war ich patschnass. Also quasi auf der Bühne ging gar nichts mehr und ein Stückchen weiter war dann ein sehr großer Bierwagen. Und der hatte so Klappen, also da passten ordentlich Menschen drunter und da standen die alle. Und dann habe ich zu dem Veranstalter nur gesagt, ist das nicht traurig, da auf der Bühne geht gar nichts mehr. Da stehen die Leute mit ihrem Bier in der Hand, die wollen gerne noch und da ist nichts. Und dann haben wir uns mal angeguckt und habe ich gesagt, denkst du auch, was ich gerade denke? Und er so, ja, dann mach dich da hin. Und dann bin ich also in den Bierwagen.
Nein.
Und da war natürlich keine Technik, aber braucht sie ja da auch nicht. Und dann habe ich
Mikro und ab.
Dann habe ich bierzapfend meine Comedies da erzählt und hab gesagt, komm hier gibt's noch ein Bier und da noch. Und hab denen dann da die Nummer erzählt, weil ich dann sagte, ja, du willst doch jetzt nicht nach Hause fahren und gar nichts gemacht haben.
Ja.
Und das war lustig.
Aber da ist er wieder, der Optimist Jürgen Bangert, der sagt, wird schon.
Ja, das kriegen wir schon hin.
Diese Folge vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr haben wir auch hingekriegt.
Ach, so. Sind wir schon zu Ende?
Ich würde sagen, so langsam.
Ist die Viertelstunde rum.
ja, du, mittlerweile schon fast 4-mal.
Ja, geil, ne?
Deswegen würde ich sagen, machen wir so langsam Schluss. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang quatschen.
Es war mir ein Vergnügen.
Dafür bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt. Ich will euch natürlich noch empfehlen, die anderen Radio Essen Podcasts, den Redebedarf, den meistens auch lustigen Wochenrückblick, den Tag in 5 Minuten, unseren Nachrichtenpodcast jeden Abend. Und dann freue ich mich natürlich noch, wenn ihr diesen Podcast Essen im Ohr abonniert und natürlich möglichst positiv bewertet.
Ich werde es tun.
Das freut mich, Jürgen. Vielen Dank. Aber wir hören dich als Elvis Eifel. Wir sehen dich beim Comedy Camp.
Ja.
Jürgen Bangert, ganz herzlichen Dank nochmal. Ich bin Fabian Schulenkorff. Sage danke für deine Zeit. Sage danke fürs Zuhören. Und die letzten Worte in dieser Folge gehören dem Gast.
Es ist der erste Podcast, bei dem ich wirklich als Gast eingeladen war. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei dir. Fabian, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie ein Star. Und jetzt gehe ich gleich wieder meinem schnöden Tagewerk nach.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.